du kochst jeden Tag so, als wenn es um die drei Sterne geht, weil das tut's auch. Bei mir ist der Unterschied ein 100-Meter-Läufer, Olympiagold, der hängt sich das an seine Tür da, die Medaille. Ich muss das jeden Mittag, jeden Abend wieder bestätigen. Ich koche nichts mit Blumenkohl, weil ich Blumenkohl hasse. Wir haben mal 12 Personen Paris Hilton abgesagt, weil wir ausgebucht waren.
Echt?
Ja, das ist mir völlig Latte. Mein Restaurant ist ein gutes halbes Jahr im Voraus ausgebucht.
Man wird im Sterne-Restaurant nie satt und das gehört auch so.
Das
Fakt
ist
oder absolut, Fake?
Das ist Fakt der, oder das ist, ich hab's gewusst, dass diese Frage kommt. Das ist der größte Bullshit.
Vor 2 Jahren war der Jürgen Wolfsgruber hier bei uns an der Bar, Spitzenkoch, war eine sehr unterhaltsame Folge, war auch bei euch sehr beliebt und seitdem war ich ein paar Mal bei ihm essen und als ich das letzte Mal bei Jürgen war, hat er gesagt, komm, ich muss dir mal jemanden vorstellen, da saß einige Tische weiter, der Jan Hartwig und Jan ist heute mein Gast hier an der Bar, ist der höchst dekorierte deutsche Spitzenkoch. Sein Restaurant Jan in München ist mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet und stand letztes Jahr 2025 als einziges deutsches Restaurant in den Top 50 der begehrten World's 50 Best Restaurants. Also man kann mit Fug und Recht sagen, Jan ist wahrscheinlich Deutschlands bester Koch. Und wenn euch sein Gesicht bekannt vorkommt, dann könnte es daran liegen, dass er schon bei Kitchen Impossible war, als Gastjuror bei The Taste, auch seit letztem Jahr in Melzers Meisterklasse am Jurytisch sitzt. Also er ist viel unterwegs und wir sprechen mit Jan natürlich über den Mythos Sterneküche. Er wird uns verraten, woran man untrüglich erkennt, ob es sich um einen Restauranttester handelt. Aber wir sprechen auch darüber, ob sich Geschmack überhaupt objektiv bewerten lässt und was so ein Menü in Deutschlands bestem Restaurant eigentlich kostet. Wir gehen aber auch in Jans Werkstatt, das sogenannte Labor der Liebe, so nennt er nämlich seine Küche, und sprechen darüber, wie Spitzenküche eigentlich entsteht und wie es in so einer Küche zugeht. Jan wird aber auch erzählen, wie ihn ein Steckerlfischkoch gelehrt hat, Vertrauen in andere Köche zu haben und warum er Paris Hilton abgesagt hat, um Oma Erna zu bewirten. Und wir werden den einen oder anderen Mythos aus der Sterneküche entzaubern in unserer Kategorie Fakt oder Fake. Es ist viel drin. Viel Spaß bei Nah Neugierig und Negroni. Jan, willkommen bei uns an der Bar. Erste Frage natürlich, was möchtest du trinken?
ja, ich wurde ja vorher tatsächlich gefragt. Ich komme mich ein bisschen darauf vorbereiten. Ich habe mich für einen Frozen Pineapple Margarita entschieden.
So, und Dankeschön.
Das hat der Kilian hier gezaubert. Wie konntest du das so schnell machen, Kilian? Hervorragend. Dann sage ich erstmal Cheers und bin gespannt auf dein Urteil.
Ja, danke.
Und dann darfst du natürlich, nachdem du den ersten Schluck hattest, den ersten großen Schluck.
Der ist frozen auf jeden Fall, aber schmeckt sehr gut.
Der muss noch ein bisschen auftauen, oder?
Okay.
Und wie kamst du der Getränkewahl? Ist jetzt nicht alltäglich bei uns?
Okay. Ja, für mich auch nicht, muss ich sagen. Dankeschön. Ich bin überhaupt kein Hart-Alkohol-Fan, muss ich sagen. Kein Fan von hartem Alkohol. Aber ich habe im Rahmen einer sehr, sehr schönen Reise mit meiner Frau vor knapp 2,5 Jahren in Kalifornien die Liebe für so Schweinereien wie Frozen Margarita entdeckt.
Für solche Schweinereien sind wir immer zu haben.
Ja, wir waren in San Diego und das ist ja wirklich Grenzgebiet Mexiko.
Ja.
Da gibt es tolle Läden mit also wirklich eine schöne Streetfood-Szene auch. Und da gab es dann bei herrlichem Sonnenschein und Sand unterm Fuß und sündhaft, fettig, süffigen, salzig, scharfen Tacos auch die passende Getränkeauswahl dazu. Und das waren eben solche Dinger und das hat mir gut geschmeckt. Deswegen bin ich irgendwie, weil ich gehe nie Cocktails trinken.
Ja,
bin ich wirklich nicht so der Fan dafür.
Wie sieht es bei dir mit Negroni aus?
Ja, Negroni tatsächlich schon, mal. Also ich bin so ein Aperitif-Fan. Ne? Ich trinke auch super gerne mal ein Campari-Soda. Negroni, toll. Ist natürlich,
weiß man danach,
muss
was man
wissen,
hat.
Dass man vielleicht nach einem besser aufhört, weil das wirklich teuflisch sein kann. Aber es ist gut, ein guter Negroni, also ich mag das sehr.
Also ich kann tatsächlich auch den Negroni empfehlen, du hast zwar recht, man muss aufpassen, aber ich muss mal eine Lanze für Negroni brechen und sagen, das ist ein ehrlicher Drink. Mhm. Also da, wenn man dann so 2, 3 hat, dann ist es natürlich echt irgendwann Feierabend, aber der ist am nächsten Tag auch noch ehrlich zu dir.
Ja, das stimmt, aber wenn du überlegst, dass das ja eigentlich ein Klasse, also auch da, ich bin weit entfernt davon, eine große Bar-Expertise mitzubringen, aber es ist ja schon ein Aperitif.
Ja.
Und so 3 Düsenjäger vom Essen, so Negronis, da bin ich, hätte ich schon irgendwie
ich trinke
eine andere Art von Aperitif. Appetit, muss ich sagen. Ja? Keine Ahnung. Also. Nee, deswegen, das finde ich so charmant. Weißt du, Campari Orange ist mir viel zu süß.
Ja.
Campari Soda, einer oder vielleicht auch mal zwei, wenn es eiskalt ist, mit so einem schönen runden Eiswürfel, wie du auch hast, der lange speichert und wenig Wasser abgibt.
Mhm.
Dann so in der Sonne, auf der Terrasse, gerne natürlich irgendwo in Italien,
ja,
so ein, zwei Campari Soda vorweg und dann geht's langsam zum Essen und zum Wein über, finde ich super.
Ja, okay.
Ja.
Okay, Jan, die erste Frage, die bei uns jeder und jeder an der Bar beantworten darf, ist, was können andere von dir lernen?
Viel, aber ich kann auch lernen und das ist wichtig. Also ich finde es, im Übrigen finde ich es super, super schön, wenn man sich diese Lernbereitschaft muss man erstmal mit sich bringen. Mhm. Um was zu lernen, muss man auch lernbereit sein und wissenshungrig und wissensdurstig. Sicherlich kann man von mir vieles übers Kochen lernen.
Mhm.
Das Kochen an sich, sage ich jetzt mal vorsichtig, eher nicht. Das kannst du so ein bisschen mit FC Bayern vergleichen, weil da kommt keiner hin, der noch nicht Fußball spielen kann.
Ja, klar.
Und das ist auch der Grund, warum ich nicht ausbilde. Also ich habe einen Azubi gehabt, der hat jetzt mit Bravour seine Prüfung bestanden.
Ja.
Der hatte aber schon ein ganz anderes Rüstzeug, muss man sagen. Und deswegen, ich finde es einfach, weißt du, ich würde auch jedem jungen Menschen ans Herz legen, mach eine ganz, 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 ganz bodenständig solide Ausbildung und lerne erstmal Kaiserschmarrn und Kalbsbackerl schmoren und ja, ja. diese Sachen von der Pike auf. Wie geht ein Salatdressing? Das macht er bei uns auch, aber du weißt, was ich meine. Wie wickelt man Rindsrouladen? Wie macht man einen richtig guten Kartoffelsalat? Das sind alles Sachen, die machen wir zum Personalessen, aber das ist natürlich nicht das, was der Gast bei mir erwartet und bekommt.
Ja.
Und deswegen sage ich, bevor du anfängst bei Bayern München, lern erstmal, da ist der Ball, da ist das Tor und am besten muss das Runde ins Eck gehen.
Ja, sehr gut. Ja. Ja, auch schöner Vergleich mit Bayern München, weil was du machst, ist ja schon Champions League im Bereich Küche. Da werden wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen drauf kommen. Du hast jetzt gerade auch schon deine vorherige Station im Bayerischen Hof angesprochen. Also jetzt aktuell ist ja dein Restaurant das Jan.
Mhm.
Natürlich auch mit 3 Sternen ausgezeichnet. Davor warst du im Bayerischen Hof, Atelier auch mit 3 Sternen schon unterwegs. Lass uns mal noch weiter zurückspulen. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit diesem Thema Küche? Also wo kannst du dich dran erinnern, wie du auf dieses Thema überhaupt gekommen bist?
Zu Hause. Ja. Mein Vater ist gelernter Koch, ausgelernt ist er selbstverständlich seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten. Essen und Trinken hatte bei uns immer eine große Rolle gespielt und wir haben immer mindestens eine Mahlzeit zusammen als Familie eingenommen und wie gesagt, mein Vater ist Koch, im Übrigen auch Restaurantfachmann, also Koch und Kellner und ich habe immer mit Essen und Trinken und natürlich auch mit Zubereiten von Essen und Trinken zu tun gehabt und habe in ganz, ganz viel, ganz, ganz frühen Jahren viel geholfen und habe großen Spaß immer gehabt, immer ein bisschen rumzuschnippeln und mitzuhelfen.
Ja, war das dann so ein Automatismus, dass du auch selber Koch geworden bist?
Es wurde mir nicht aufgezwungen. Also das finde ich wichtig, ne? Wenn man so einen elterlichen Betrieb hat, das funktioniert ja oft so, dass die sagen, ja, du musst dann den Laden übernehmen oder so, wo du vielleicht gar keinen Bock drauf hast. Wer fragt mich denn eigentlich mal? Wer sagt denn, dass ich das überhaupt will?
Ja.
Und ich hatte nie Druck, du musst das machen. Aber ich hatte immer Lust darauf und kann mich nicht erinnern, wann das wirklich so die Initialzündung war, aber ich weiß, dass es ewig her ist, weil ich wirklich als Kind, im Übrigen auch wie meine Tochter, Spaß hatte an Arbeiten in der Küche.
Okay, na gut, dann stand es auch für dich früh fest, dass du diese Ausbildung machst und dann diesen Weg gehst.
Ja,
ja, okay. Und welche Stationen gehören dann dazu, um deinen Weg zu den 3 Sternen zu charakterisieren?
Alle. Das ist wirklich so, wie ich sage, weil ich finde, alles ist wichtig zu seiner Zeit. Also was ich damit sagen will ist, ich glaube nicht, dass es die eine Station ist, die dazu führt, sondern dass es natürlich ein kompletter Weg ist. Mittlerweile, ich habe 2000 meine Ausbildung angefangen.
Ja, wo denn?
Jetzt, in Braunschweig, Restaurant Dannenfeld. Das war damals so ein zweigleisiges System. Eine Brasserie, 7 Öffnungstage, Frühstück, mittags, abends.
Okay, also es war nicht
deine
Küche.
Und nebenan ein sogenanntes, ich wehre mich gegen diesen Begriff Fine Dining und Gourmet, weil ich das ganz furchtbar und so ausschließend finde. Das ist so pseudo-elitär. Was ist, wenn am besten noch, wenn es irgendwo als Name wirklich verankert ist?
Mhm.
Gourmet-Restaurant. XYZ, finde ich, warum? Was ist denn daran Gourmet? Also ich habe das jetzt unlängst schon mal gesagt, aber jetzt stell dir mal vor, wir alle suchen doch eigentlich Erlebnisse. Ich hatte heute Mittag mit meiner Frau einen perfekten Grillspieß in der Landwehrstraße. Wir haben ja in München viele tolle Multikulti-Restaurants. Ja. Ja. Das war ein Grillspieß mit Lammhackfleisch und dazu gab es ein bisschen Bulgur und ein Fladenbrot. Das ist, kann doch auch Fine Dining und Gourmet sein. Wer sagt denn, dass das immer nur dann die feine Küche ist, wenn irgendwo Champagnersoße verkocht wurde oder Trüffel drauf liegt. Ja. Das ist ja Quatsch.
Ja, das habe ich jetzt schon gelernt, dass auch unter anderem vom Jürgen Wolfsgruber, der ja hier schon an der Bar war, dass ihr Spitzenköche da erstaunlich unkompliziert seid.
Ja, weil ich finde, es gibt kein schlechtes Essen, es gibt nur schlecht gemachtes Essen. Mhm. Also per se muss ich sagen, finde ich erstmal jedes Gericht nicht schlecht. Also du kannst auch einen strammen Max Weltklasse machen. Ja. Dazu brauchst du aber das beste Brot, die beste Butter, ein gescheiter Schinken und schöne, tolle nach Möglichkeit Bio- oder Demeter-Eier, die du dann in Perfektion zubereitest. Und das ist auch nicht so einfach, weil Spiegeleier sind nicht Spiegeleier.
Ja. Was kann man da falsch machen?
Du kannst viel falsch machen. Du kannst sie übergaren, du kannst sie untergaren. Okay. Also ich finde, ganz klassisch muss ich sagen, ich habe so eine Ausbildung gelernt, dass sie keine Farbe haben durften unten. Aha. Also wirklich das Weiße, das Eiweiß durfte keinerlei Farbe haben. Ich finde, Farbe ist immer auch Geschmack. Und ich mag das, meine Frau macht die besten Spiegeleier. Die sagt immer, sie kann nicht kochen. Ich finde, die Spiegeleier sind Weltklasse. Dann sagt sie, ja toll, aber es sind ja nur Spiegeleier. Ich finde Spiegeleier sehr tricky.
Okay.
Also ich hatte mal ein Wachtelspiegelei als Amis Busch und ich hatte mal ein Hühner. Ein Eintrieb, du gehst doch selber gerne so essen.
Ja,
so dieser Gruß aus der Küche nennt man das. So, und dann hatte ich aber auch einen ganz tollen Klassiker von Eckart Witzigmann nachgekocht. Cremespinat mit einem Spiegelei drauf. Von einem Hühnerei, ein Spiegelei. Und darauf weißer Trüffel.
Okay.
So, und du glaubst nicht, wie pingelig ich bei den Spiegeleiern war. Also Spiegeleier sind nicht Spiegelei. Und das meine ich damit. Du kannst dir mit allem Mühe geben.
Jetzt sind wir von deinem Lebensweg schon ein bisschen abgekommen, aber also nochmal ganz kurz durchgescrollt. Ausbildung, hast du gesagt, in Braunschweig und dann sowas.
Also wie gesagt, es gab dieses zweierlei System, genau. Ja. Ich bin halt dann durch dieses Fine-Dining-Dingsterbums so ein bisschen abgeschwiffen. So war es aber. Also es gab ein Restaurant, welches jeden Tag mittags, abends und auch morgens auf war. Mhm. Und da hast du alles gelernt, was für mich sehr, sehr wichtig war.
Ja.
Also von Wurstplatte legen über Business Lunch Tagesgericht, über Caterings und Feierlichkeiten im Restaurant, ja, von Taufe über, da waren viele Büros auch im Umkreis, da wirklich dieser klassische Business Lunch und so ein Dreigang-Menü innerhalb von 40 Minuten durchgeballert. Dann abends tolle Bistro-Küche. Für mich immer noch das eins der besten Schnitzel, die ich jemals gegessen und gemacht habe. Das war damals in Braunschweig. Schnitzel, Bratkartoffeln, Zitrone dran, ein bisschen Preiselbeeren. Perfekt. Also wirklich großartig. Und dann eben dieses Gourmet-Restaurant, welches dann einen Stern hatte, als ich im ersten Ausbildungsjahr war. Also bestimmt nicht wegen mir, aber auch mit mir. Und das war toll zu sehen. Und da konnte ich dann, deswegen war diese Ausbildung so gut. Ich habe wirklich von Milchreis kochen oder Wurstplatte, wie ich es eben erwähnt habe, über Sterneküche damals schon in meiner Ausbildung gesehen und dann hast du auch gelernt, was es bedeutet zu wirtschaften, ja, dass natürlich beispielsweise die Schwanzstückchen vom Fisch ja nicht minderwertig sind, aber eben für das ausgezeichnete Restaurant dann die Mittelstücke genommen werden, aber natürlich gibt's keinen Abfall in der Küche, sondern das andere war dann eben Tagesgericht in dem All-Day-Dining-Restaurant oder Personalessen oder so. Ja. Und das war wichtig. Also das war die Ausbildung, die war sehr, sehr gut, sehr fundiert, anstrengend. Damals hat es keinen Menschen interessiert, wie lange man arbeitet. Das war alles, das hat einfach keinen interessiert.
Ja.
Ja, und ich bin wirklich, ich weiß noch, ich hatte mittwochs Berufsschule, ich bin von Braunschweig nach Hause gependelt. Nach Hause heißt, das ist ländliches Niedersachsen, so circa 30 Autominuten entfernt. Ich bin dienstags um eins nach Hause gefahren und war um sieben am nächsten Tag in Braunschweig in der Berufsschule und weiß noch, dass ich eine Abmahnung habe ich in meinem Leben bekommen, weil ich zu spät zur Schule gekommen bin. Das hat keinen interessiert für. Aber es war noch andere Zeiten.
Schule.
Das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her.
Ja.
Und es war eine sehr, sehr gute Ausbildung. Ich habe viel gelernt und habe vor allen Dingen viel für mich, über mich und für meinen jetzigen Werdegang gelernt, definitiv.
Okay, und dann war aber ja auch so, das ist ein erster Schritt in diesem Bereich, ich sag mal Spitzenküche, weil ich meine, es hat ja jetzt auch viele Alternativen gegeben, eher jetzt auf bürgerlichem Niveau oder so unterwegs zu sein, aber du hast ja dann diesen anderen Weg eingeschlagen, dann mehrere Stationen gehabt, wo du, glaube ich, zum Beispiel Sous-Chef und so weiter warst. Ne? Und dann, wann warst du das erste Mal selber Küchenchef?
Im Bayerischen Hof.
Im Bayerischen Hof.
Ich ging als Sous-Chef von Sven Elverfeld, also vom Wolfsburger Aqua im Ritz-Carlton-Hotel nach München.
Ja.
Habe das Angebot bekommen, im Bayerischen Hof Küchenchef zu werden. 2014 war das. Und da habe ich im Juni 2014 angefangen und bin seit Mitte Mai 2014 bin ich in München.
Ja, okay. Und haben die dich aber auch direkt geholt mit der Erwartung, der erkocht uns jetzt mal hier ein paar Sterne?
Die haben mich mit der Erwartung geholt, dass ich mindestens den einen Stern halte, die das Hotel hatte,
okay.
Beziehungsweise das Restaurant.
Ja.
Ja, das Restaurant hieß Atelier.
Ja.
Und mein Vorgänger war Steffen Metzger. Mhm. Und der hat dort einen Stern gekocht, den er, glaube ich, 2011 erkocht hat. Mhm. Und ich habe den quasi bestätigt im ersten Jahr. Und dann kam aber 2015 der zweite Stern.
Okay.
Und es kam 2017 der dritte Stern.
Ja.
So, Wahnsinn. Das war sehr, sehr schnell.
Ja.
Ich bin allerdings im Vorstellungsgespräch schon so offen gewesen, dass ich gesagt habe, oder ich habe die Offenheit auch einverlangt als Commitment seitens der Geschäftsführung. Die Frau Volkert hat das selber gemacht. Die ist ja die geschäftsführende Gesellschafterin, Familienbetrieb ist das ja immer noch, der Bayerische Hof. Und ich habe gesagt, also ich kann Ihnen natürlich gar nichts garantieren, das ist auch meine erste Küchenchefstelle.
Ja.
Aber wenn Sie mir jetzt sagen, wir wollen auf gar keinen Fall irgendwie mehr als einen Stern haben, dann muss ich es mir auch nochmal überlegen, weil ich habe schon Ambitionen und Ziele.
Ja.
Und es gibt ja, das ist manchmal auch einfach eine wirtschaftliche Überlegung, ob man sagt, okay, ein Stern ist super, das wollen wir haben als Aushängeschild, aber zwei oder drei wollen wir vielleicht gar nicht. Finde ich immer Quatsch, weil ich habe mich das auch nicht gefragt. Aber es gibt so Überlegungen und hätte die gesagt, also den Stern gerne, aber danach auf keinen Fall.
Ja.
Dann hätte ich mir das wirklich überlegt.
Ja.
Und wahrscheinlich die Stelle nicht angenommen.
Ja. Und wie sicher warst du dir, dass du den Stern erkochen kannst?
Sicher.
Ja?
Ja, absolut, weil ich habe das lange gemacht als in Verantwortung als Stellvertreter von Sven Elverfeld. Und ich finde schon, also ich bin schon ein reflektierter Mensch und ich bin auch ein analytischer Mensch. Und ich habe jetzt nicht gesagt, ich knalle in 3,5 Jahren da 3 Sterne hin. Das wäre auch vermessen gewesen. Aber dass ich 1 Stern halte, also das hast du schon so ein bisschen, kannst du das schon einschätzen, wie die eigene Leistung ist und auch das, was man dann als Team, die PS, dass man die auf die Straße bringt.
Ja, okay, gut. Ja, da hattest du es ja schon woanders gesehen. Stichwort Sterne. Erkennt man Restauranttester als Koch?
Nee. Das ist auch völlig irrelevant. Nee. Und das ist völlig egal, ganz ehrlich.
Ich hatte es mit Jürgen, so ein einzelner Gast an so einem Mittag.
Ist das heute nicht per se verdächtig? Nein, weil ich gehe auch gerne mal alleine essen. Früher war es noch einfacher, da muss man sagen, das war dann so zu Zeiten, wo es noch keine Stornierungsgebühr gab in diesen Läden und so weiter. Da war der Klassiker zu zweit reserviert. Und dann stand da so dieser berühmte Mit-50er vor dir.
Ja.
Völlig unverdächtig, verdächtig, verdächtig, unverdächtig und hat dann gesagt, ah ja, meine Begleitung hat leider abgesagt.
Ja.
So, und dann bist du früher, da gab es so Spielchen, das stimmt wirklich, da bist du dann rausgerannt auf den Parkplatz und hast gesagt, da hat der Chef dich rausgeschickt, hat gesagt, guck dir das mal das Auto an, der soll dir ein Auto anschauen. Ja, schau mal, was für Reifen. Dann kommst du wieder rein. Ja, Michelin-Reifen. Oh, scheiße, okay.
Scheiße,
was steht denn auf dem Kennzeichen? Ja, KA, Karlsruhe. Und Karlsruhe war damals die Abteilung vom Guide Michelin.
Ja.
So, und dann war es schon, dann war es tatsächlich so ein bisschen so, wo du sagst, okay, könnte sein.
Ja.
Also was will jetzt ein Einzelner her, der gerade noch zu zweit reserviert hatte, mit Michelin-Reifen und Karlsruher Kennzeichen in Braunschweig in einem Restaurant?
So macht man sich verdächtig.
Was willst du da? Und manchmal, gibt's ja alles, dass in der Seitentür noch ein roter Führer liegt und so, ne? Das rote Büchlein vom Guide Michelin. Also, aber nochmal, Zeiten ändern sich, das macht heute keiner mehr, weil dann heißt es alles klar. Aber dann zahlen wir 355 Euro in meinem Restaurant für die Stornierungsgebühr. Das machen die nicht. So, die würden vorher absagen. Das gibt's schon auch, ne? Ja, dass dann halt 2 Tage vorher abgesagt wird. Ich kann nur alleine kommen. Aber selbst das passiert. Ich habe teilweise 3 Single-Diner gleichzeitig. Das ist einfach
echt,
so. Ja? München ist eine Stadt, echt? Wo natürlich auch Businessreisende sind.
Ja.
Es gibt Menschen, ich habe Stammgäste, die kommen immer alleine. Es ist ein älterer Herr, ist ein ganz, ganz toller, lieber Stammgast, der war in dieser Zeit, wo ich den Laden jetzt aufhabe. Ich bin im 4. Jahr, war der 64 Mal da.
Boah.
64 Mal in keinen 4 Jahren.
Boah.
So. Und das ist jemand.
Ganz normales Mittagessen.
Nee, und weißt du, am Ende des Tages nochmal. Wenn man in Frage stellt, was man da macht, weil du siehst, oder selbst wenn du weißt, das ist jetzt ein Tester, und du stellst dann in Frage, was du da machst, dann hast du die Sterne nicht verdient. Dann hast du ein ganz anderes Problem. Wenn du dann anfängst, scheiße, ist die Soße gut genug, ist der Fisch frisch genug, dann hast du ein Riesenproblem. Dann hast du das auch nicht verdient.
Ja, okay.
Du kochst jeden Tag so, als wenn es um die 3 Sterne geht, weil das tut es auch. Bei mir ist der Unterschied, ein 100-Meter-Läufer, Olympiagold, Der hängt sich das an seine Tür da, die Medaille. Ich muss das jeden Mittag, jeden Abend wieder bestätigen. Und die Gäste haben die Erwartung und die und den Anspruch und wollen das so haben.
Also es könnte jeden Tag ein Tester kommen, weil du bringst die Qualität jeden Tag
und
auf die Straße.
Genau, und ganz ehrlich, dass du automatisch, wenn du irgendwie, weißt du, ich bin, wo ich dann wirklich einfach nochmal ein zweites Mal draufschaue, mir ist jeder Teller, jeder Gast gleich wert, glaub's mir bitte, wirklich. Aber ist doch logisch, wenn deine Mutter da sitzt oder deine Frau oder dein Bruder, das ist doch ganz klar und menschlich, dass man dann sagt, jetzt möchte ich es besonders schön machen.
Ja. Oder? Das verstehe ich.
Aber es ist für mich jeder Gast gleich. Und nochmal, wenn du das Gefühl hast, da könnte jetzt einer sein und dann denkst du, ach du Scheiße, jetzt geht's um meinen Arsch hier, dann hast du das nicht verdient.
Ja, okay. Lässt sich denn überhaupt die Qualität von Speisen objektiv beurteilen?
Weiß ich nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Meine Aufgabe ist es zu kochen und ich mache es so, wie es nach meinem besten Wissen und Gewissen gut ist. Ich koche nur das, was mir schmeckt und im Umkehrschluss, das hört sich so einfach an, aber koche ich nicht, was mir nicht schmeckt. Mhm. Ich koche nichts mit Blumenkohl, weil ich Blumenkohl hasse. Das ist jetzt, ja, auch das werden viele nicht verstehen, weil manche sagen natürlich, ja, er würde jetzt Lammhoden und Taubenherzen essen. Ja, würde ich, aber kein Blumenkohl.
Echt?
Aber ich kann dir nicht sagen, dass ich dir was Tolles koche mit Blumenkohl, wenn ich das selber einfach ekelhaft finde.
Ja, ist das das Einzige, wo du die rote Linie
Das Einzige,
siehst?
Was mir jetzt einfällt, weil, also ich esse nichts, was ethisch nicht vertretbar ist. Ne? Okay. Warum ich, nur weil das irgendwie vielleicht in anderen Ländern schick ist, Affenhirn zu essen oder so, finde ich nicht in Ordnung.
Okay.
Aber Blumenkohl schmeckt mir nicht.
Ja, okay. Verstehe. Man muss es auch selber mögen. Also ich mag nichts Knuspriges, da hätte ich es bei dir wirklich schwer. Ungern
Knusprige. Erklär mir das, warum?
Ja, das finde ich eine unangenehme Konsistenz. Also, ich werde dafür viel, auch hier von den Kolleginnen und Kollegen, viel auch ausgelacht.
Aber stehst du nicht auf weiß ich nicht, auf eine resche Brezel oder auf eine knusprige Schweineschwarte oder sowas?
Pass auf. Echt jetzt? Es gibt nichts Unangenehmeres als zum Beispiel Chips oder ein Chip, wirklich? Der dann so im Mund zerbröselt. Finde ich total unangenehm.
Das ist so wichtig, finde ich.
Oder findest du? Ja. Oder bei Brezen ist auch, wenn die knusprig sind, mache ich gar nicht. Ich mag gern die Brezel vom Käfer, die sind weich.
Ja,
für mich müssen die weich sein.
Das ein Kompliment ist für ihn.
Ja, für viele nicht. Ich habe das auch schon gelernt, aber ich finde das gut. Aber ja gut, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da total dogmatisch bin.
Aber wirklich so, also du magst lätscherte Pommes?
Ja.
Wirklich?
Ja. Ich lasse die auch manchmal stehen, damit die noch ein bisschen lässt.
Das ist für mich der Endgegner. Das hasse ich wie die Pest.
Ja. Echt? Nee, das ist genau mein Ding.
Aber wie machst du das dann, wenn du, also es versucht sich ja fast jeder Mühe zu geben, dass es so ein bisschen texturell auch spannend ist. Und jetzt hast du den lieben Kollegen Jürgen Wurstgruber erwähnt, bei dem wir uns ja auch getroffen haben.
Ja, genau.
Also ich glaube nicht, dass der was alles weich, Batsche weich kocht.
Macht er auch nicht. Und dann bin ich natürlich auch bei solchen spitzen Küchen, da bin ich nicht dogmatisch. Mhm. Ich esse das dann. Aber ich habe wirklich festgestellt, dass das ein Konsistenzthema bei mir ist. Dass ich es einfach nicht so gern mag.
Ja, okay, verstehe. Also viele, was ich zum Beispiel, meine Frau liebt so Mochis.
Was sind Mochis?
Das sind diese, das ist so Reisstärkebälle. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da keinen Schmarrn erzähle.
Ja.
Ich kenne mich nicht so gut damit aus, weil mir das einfach nicht schmeckt. Das sind so Bällchen, die sind meistens gefüllt mit so einer süßen Bohnenpaste zum Beispiel. Das ist so ein klassisches Dessert aus Japan zum Beispiel.
Okay.
Und das hat so eine chewy Konsistenz.
Mhm.
Gar nicht mal so weich, weil weich für mich ist ein Kartoffelbrei, sondern eher so chewy.
Ja.
Ja? Aber viel weniger Widerstand beispielsweise als ein Kaubonbon, als so ein klassisches Mentos oder Mauerarm oder sowas.
Ja.
Viel weniger.
Ja.
Und sie liebt das und ich sage, ich finde das nicht, ich finde das nicht eklig, ich kann nur den Reiz nicht verstehen. Mhm. Da finde ich knusprig viel geiler.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn du jetzt wieder bei Chips bist, ich bin wirklich nicht so ein Junkfood-Junkie, aber ich finde so geile Nachos mit einem geilen Dip oder so, finde ich schon sehr geil.
Okay.
Und ich stehe drauf, wenn man so Weingummis, diese klassischen Weingummis, wenn die aus dem Kühlschrank oder besser noch aus dem Froster kommen, wenn sie so richtig hart und
dann nur zum Lutschen oder was?
Nee, zum Kauen, aber ich mag das, wenn so ein bisschen das mag ich.
An den Dingern ist gerade geil, dass sie weich sind, aber da kommen wir wirklich gar nicht zusammen. Das macht ja nichts. Nee. sag mal nochmal kurz zurück zum Thema Sterne und so weiter. Es hat doch mal, das ist natürlich eine durchgekaute Geschichte, aber in Asien, Singapur, so eine kleine Garküche Stern bekommen. Mhm. Ne? Wirklich so ein Imbiss.
Mhm.
Kann jede und jeder, der da draußen kulinarisch unterwegs ist, sich Sterne erkochen?
Ja, absolut.
Ehrlich?
Absolut. Weil das ist die Definition von Guide Michelin.
Ja.
Also es ist jetzt, ich teile diese Meinung nicht, die ich jetzt sage, aber es ist das offizielle Statement von Guide Michelin, dass alles, was entscheidend ist für einen Stern, liegt oberhalb des Tellers. Keine Weinkarte, keine Atmosphäre im Restaurant, kein Service-Team,
Echt?
Keine Serviceleistung. Und da sind wir da, da sage ich, das finde ich nicht. Ja. Weil ich finde, dass so ein Abend schon deswegen besonders wird oder ein Mittag, weil du auch eine tolle Betreuung hast. Mhm. Und ich würde sogar sagen, mir ist Service extrem wichtig. Ich habe ein großartiges Serviceteam. Und für mich, ich gehe lieber wieder in ein Restaurant oder ich kann mir aussuchen, wo ich hingehe, du auch. Ich würde eher wieder in einen Laden gehen, wo ich sage, das Essen war gut, der Service war überragend, als der Service war okay bis gut, aber extrem gutes Essen.
Ja.
Weil ich will schon, dass ich einen netten Abend habe. Und ich will gut empfangen werden und ich will vernünftig betreut werden. Mhm. Und in so einem Laden wie bei uns, da geht man als Minimalziel davon aus, dass das Essen köstlich schmeckt. Mhm. Und dann muss man einfach einen herausragenden, tollen, eloquenten, sympathischen, empathischen, frischen, quirligen, aufmerksamen Service haben, der dich auch mal zum Lachen bringt. Und das ist für mich so wichtig. Aber, um die Frage zu beantworten, das Einzige, was die für diese Leistung, für diese Auszeichnung interessiert, ist die Küchenleistung. Mhm. Und deswegen kannst du mit einem Dim Sum oder mit einem, du spielst auf dieses Hühnchen an,
genau.
Kannst du auf dem Pappteller dieses Hühnchen, wenn das hinreißendste Ginger Chicken der Welt ist, kriegst du dafür einen Stern.
Echt, ja? Das heißt, warst du heute Mittagessen mit dem Spieß? Ne?
Ja, könnte einen Stern kriegen.
Könnte
einen Stern kriegen.
Echt, ja? Aber die können ja auch nicht überall sein, diese Tester.
Nein, und deswegen ist das auch unwahrscheinlich, dass morgen dann in der Zeitung steht, also morgen eh nicht, weil die Sterne kommen im Juni raus, aber dass dann am 24. ist, glaube ich, die Gala in Frankfurt. Ich meine, es ist der 24. Juni. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass am 25. in der Süddeutschen Zeitung steht, das Sarah Grillhaus an der Landwehrstraße hat jetzt einen Stern bekommen.
Ja.
Ich fand's köstlich,
ja.
Fingerlicking good,
ja.
Fine Dining
ja, aber wer,
in dem Moment, aber es ist sicherlich kein Michelin-Stern. Also ich finde wirklich eine geile Leberkässemmel, das perfekte Grillhändel, ein saftiger Steckerlfisch. Kann ich dir eine lustige Geschichte gleich dazu erzählen zum Steckerlfisch, wo wir wieder beim Thema Lernen auch sind.
Ja.
Oder wie gesagt, die perfekt labbrigen Pommes.
Ja.
Da sind wir ja wieder beim Thema. Wer entscheidet denn,
dass
die perfekten Pommes knusprig sind?
Genau.
Außen knusprig, innen fluffig weich. Wer entscheidet denn das?
Für mich ist die perfekte
Pommes knusprig außen und innen drin flaumig weich.
Ja.
So. Für dich ist es scheiße, wenn sie knusprig sind. Ja. Für mich wäre das definitiv weiter weg vom Stern geht's gar nicht, als labbrige Pommes.
Ja.
Aber wenn du sagst, die müssen so sein, dann ist doch das dein persönliches Sternerlebnis.
Deswegen meine ich, ist halt vieles auch subjektiv, oder? Bei
der Küche. Nein, absolut. Ja. Aber man muss natürlich sagen, die drei Sterne entscheidet nicht einer oder eine.
Ja.
Das ist ein Gremium, nenne ich es jetzt mal, aus mehreren, auch internationalen Testern und Testerinnen, die mehrmals kommen. Und du kommst nicht, weil der Abend geil war und weil du mich so cool findest, gibst du mir keine drei Sterne. Mhm. Das müsste dann schon ein bisschen verifiziert werden.
Ja. Gibt es da eine Art Kriterienkatalog?
Mit Sicherheit, aber der liegt nicht offen.
Okay.
Drei Sterne heißt immer eine Reise wert, das bedeutet nichts anderes. Und das ist ein Statement seitens des Guide Michelin, dass du ein eigenes Profil haben musst, eine geschärfte Identität und dass du nach Möglichkeit einzigartig bist. Und ich würde mir hundertprozentige Trefferquote zu trauen, wenn du sagst, das sind jetzt deine Kollegen, deine Drei-Sterne-Kollegen, nicht darunter nicht. Also dafür gibt es zu viele Zweier und viel zu viele Einsterner.
Ja.
Aber dass du sagst, das sind jetzt deine Drei-Sterne-Kollegen aus Deutschland, nenn mir mal anhand dieses Fotos den Koch.
Ja.
Habe ich hundertprozentige Trefferquote, ganz sicher.
Weil da jeder seine
Handschrift hat. Weil jeder hat seine Handschrift, jeder hat so ein bisschen seine Teller und Bildsprache dadurch und jeder hat so ein bisschen seine Kombinationsvorlieben und hundertprozentig hätte ich dann eine fehlerfreie Quote.
Ja. Und echt, ist das auch das, was drei Sterne von, sagen wir, einem unterscheidet?
Absolut. Handschrift. Absolut, ja.
Handschrift.
Absolut. Okay. Handschrift, ja. Und Einzigartigkeit.
Wie hast du zu deiner Handschrift gefunden?
Das ist ein Prozess, der nicht aufhört.
Okay.
Ich würde sagen, ich habe meine Handschrift, aber ob die jetzt in 5 Jahren genauso noch so ist, das lasse ich mal dahin. Gestellt. Das ist ja auch das Schöne.
Wie beschreibst du die?
Was sicherlich so ein bisschen meine Einzigkeit ausmacht, zumindest in Deutschland, ist, dass ich Deutsch koche. Wir kochen Deutsch, wir haben die deutsche Geschmacks-DNA, die deutsche Kulinarik-Tradition und mit seiner Geschichte. Also bei mir gibt es aktuell im Amisbusch, habe ich dir gesagt, was das ist, gerade ein Soleil aus Wachtelei. Also viele kennen Soleier gar nicht mehr, manche durchaus und ganz vielen Gästen bringt es dann ein kleines Schmunzeln ins Gesicht. Wir haben aber auch schon, ich habe gerade einen Kalbsbries als Gulasch auf der Karte.
Okay.
Wir machen gerade einen Karottenkuchen als Dessert. Also das sind so Sachen, wo man dann mit ein Mettbrötchen. Ich komme ja aus Niedersachsen. Ja. Bei uns ein Mettbrötchen ist so ein heilig. Das ist so was hier. Die Leberkässemmel ist bei mir zu Hause das Mettbrötchen.
Ja.
Und wir machen Mettbrötchen in Mini-Format, ganz anders natürlich, als du es dir jetzt vorstellst, aber es ist die gleiche Geschmackswelt. Es ist rohes Schweinefleisch, es ist eine eingelegte Zwiebel drauf.
Okay.
Es ist alles das, was drauf gehört, von der Zwiebel über die Butter, über den schwarzen Pfeffer, was in dieses Mettbrötchen reinkommt. Und es schmeckt so, aber es ist natürlich sehr klein und fein und fragil. Und da kann man dann, ja, es ist eine feine Küche, aber Fine Dining ist, sind wir jetzt wieder beim Thema. Das finde ich einfach grauenhaft, diese Begrifflichkeit.
Okay, aber schon, ich sag mal, die Tradition deutscher Küche neu interpretiert.
Genau.
Ja, okay, das ist dein Ding. Jetzt von hier Bewertung und so weiter mal zum Thema Entstehung. Wie kommt das Ganze überhaupt auf den Teller? Wie oft wechseln denn bei dir die Gerichte?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich ganz, 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 ganz oft gefragt werde und mich dann immer frage, was daran so besonders und so besonders spannend ist.
Ja, kann ich dir sagen. Ja? Weil ich kenne Fotos, vielleicht können wir auch mal ein paar Fotos, können wir bestimmt ein paar Fotos zeigen von Gerichten bei dir. Ne? Und das sind ja Kunstwerke. Das ist ja ein Entstehungsprozess, ein kreativer Prozess. Das macht man ja nicht zweimal die Woche alles neu.
Nee, machst du nicht. Nee, und das ist der Irrglaube. Ne? Also die Woche, die Gerichte sind... Ja, was heißt lange? Also es wirklich, es gibt Kollegen gerade so auf dem Niveau, die wechseln einmal im Jahr oder zweimal im Jahr.
Ehrlich?
Gibt es. Und wir machen das so alle 8 bis 12 Wochen, sage ich mal. Okay. Aber nie alles gleichzeitig, weil das ist jetzt wieder die Schwierigkeit, warum macht man das nicht öfter? Du musst erstmal musst du das Ganze mit einer Menge Gehirnschmalz erfinden. Hm. Vergleich das mal mit Musik. Es gibt keine Band der Welt, die alle 8 Wochen ein neues Album rausfeuert. Ja. So, das geht nicht. Ja? Das ist wirklich ein Denkprozess und ein komplexer Prozess von kreativer Gehirnleistung, weil das ist es zuerst. Das ist eine Idee im Kopf, die dann irgendwie zu Papier gebracht wird, ganz klassisch. Ich mache das immer so, ich schreibe mir das auf, die Gedanken, auch nicht am Laptop oder so, sondern das mache ich per Handskizze.
Echt,
die
ersten
Gedanken, die ersten Notizen
meine nächste Frage. Wie
sind
geht
tatsächlich
das?
Mit der Hand. Ja? Ich bin da ein sehr analoger Typ,
also
muss ich sagen.
Mit der Hand, du schreibst es ja auf.
Ich schreibe es mir auf und ganz oft mache ich schon eine Skizze, wie ich es irgendwie anrichten will, von den Proportionen und so weiter.
Ach, das gehört von Anfang an dazu,
genau.
Die Optik.
Ja, absolut. Ja, weil die Optik auch ganz oft pragmatisches Tool ist, damit du die richtigen Proportionen auf dem Teller bringst, weil das ist ganz wichtig. Also zu viel Soße, zu viel Protein, zu viel, weiß ich jetzt nicht, nicht knusprig, aber du weißt, was ich meine. Also wenn das überbordend ist, sowohl das eine als auch das andere, dann gibt es diesen Geschmacksakkord nicht, den ich mir im Kopf vorstelle.
Ja.
Und insofern ist das ein Denkprozess, der dann im Kopf entsteht und dann musst du natürlich das Ganze, nachdem es zu Papier gebracht wurde, zu Topf bringen oder zu Pfanne und das Ganze mal kochen. Und dann trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Das entscheidet sich sofort. Das lohnt sich daran, weiterzuarbeiten. Manchmal packe ich die Idee komplett weg. Also es ist nie so, dass es scheiße schmeckt.
Ja.
Aber es ist manchmal so, es ist mir neulich passiert, dass ich sage, das hätte ich mir viel geiler vorgestellt.
Echt?
Ja. Okay. Keine Kombination, wo ich sage, ja, das ist jetzt ganz krass und das passt irgendwie doch nicht so gut. Aber ich habe es einfach, ich fand es nicht spektakulär genug, um daran weiterzuarbeiten.
Ja.
Was nicht daran lag, dass ich sage, es sieht jetzt nicht fancy genug aus oder so, oder es klingt nicht besonders genug, gar nicht. Sondern es hat mich einfach selber dann nicht mehr interessiert.
Okay.
So, und dann hast du Sachen, wo du sagst, das ist gut, da gehst du in die Tiefe und ganz, ganz oft, allermeistens, nimmst du dann den Bleistift oder den Rotstift und streichst Sachen weg, die vorher auf der Liste waren und machst es viel, viel schlanker. Also du machst viel weniger auf den Teller hinterher als Komponente, als du dir vorher überlegt hättest, was alles drauf müsste.
Okay. Ja.
So, und das ist halt ein Prozess, und der führt dazu, dass du sagst, dann musst du natürlich auch das Ganze, dann suchst du einen Wein dazu aus. Dann trainierst du das Team da drauf.
Mhm.
Und dann kochst du das. Und wenn du das dann nach 3 Wochen wieder wechseln würdest, dann fängt der Ganze, das macht ja keinen Sinn.
Nee,
das ist wie eine Theateraufführung. Du hast eine Probe, du hast eine Uraufführung, eine Generalprobe.
Ja.
Und dann irgendwann fährst du deine Vorstellung runter. Das geht ein paar Wochen oder manchmal auch ein paar Monate. Und dann gibt es wieder was Neues.
Hast du ein Signature-Dish?
Ja, also ich glaube, es gibt mittlerweile, ich habe mich ganz früher dagegen gewehrt, mhm. weil ich gesagt habe, jetzt ist das jetzt meine erste Küchenchefstelle im Bayerischen Hof zum Beispiel. Wo sollen jetzt die Signature-Dishes herkommen? Ja, also wie soll das gehen? Ich finde, was wenn ein Signature-Film kann einer machen, der kann einer sagen, der schon 10 Filme gemacht hat, aber nicht seinen zweiten Film. Kannst ja nicht sagen, hast du einen Signature-Film oder einen Signature-Song oder sowas, ja, wenn das dein dritter Track ist.
Ja.
Aber mittlerweile gibt es natürlich einige und ich habe ja vor gut 2 Jahren ein Gericht entworfen, welches ich meiner Tochter gewidmet habe. Und das ist das erste Gericht, was ich kreiert habe, nachdem die Kleine geboren ist. Und ich habe es auch nach ihr benannt.
Ja.
Seeigel. Also es ist jetzt tatsächlich nicht deutsch, aber es hat sich so angeboten, weil das so ein schönes, kleines Gericht ist mit Seeigel und einer gelierten Kalbsschwanzessenz und ein bisschen Creme fraiche und Kaviar. Das ist tatsächlich alles relativ weich.
Ja. Hatte das mit deiner Tochter zu tun.
Und das ganze Ding heißt Seeigel Louise, meine Tochter heißt Louise.
Ja.
Und das ist für mich ein ganz emotionales Gericht, weil das, wie gesagt, die erste Kreation war, als sie geboren ist.
Ja.
Und das ist so alles, was sie für mich ist, aber vor allen Dingen natürlich damals war, als sie noch ganz klein war. Es ist ein ganz kleines, ästhetisches, zerbrechliches, filigranes Gericht.
Okay.
Aber in der gleichen Weise ausdrucksstark, extrem powerful, reich an Umami und an Geschmacksaromatik, extrem vielschichtig. Und deswegen ist das so ein tolles Gericht und die Gäste lieben das tatsächlich.
Ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr uns jetzt nur hört, schaut auch mal rein in hier in unser Video, könnt ihr bei Spotify machen, weil wir zeigen dann ein paar Bilder oder haben jetzt gerade ein paar Bilder gezeigt von Jans Kreation und die sind sehr sehenswert. Also ich sehe das immer wieder auf Instagram bei dir und denke mir, also ich glaube, wenn du mir das servierst, da hätte ich ja schon ein schlechtes Gewissen, das zu essen, weil es ein Kunstwerk ist eigentlich.
Ja, ich finde, nee, gar nicht. Und das macht so ein bisschen den Reiz auch aus, dass das so vergänglich ist.
So, und dann muss das alles ja nicht nur erfunden werden, es muss auch jeden Abend wieder funktionieren. Hatten wir jetzt gerade schon, wie geht es denn bei dir in der Küche zu? Ist es da eher ruhig, konzentriert? Ist es eher laut und wild? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, dass du dich sehr wundern würdest, wie ruhig es ist.
Ehrlich?
Ja.
Also Präzisionsarbeit?
Also auch beim Vorbereiten. Ich habe neulich einen Kollegen da gehabt, der mir was vorbeigebracht hat. Der hat gesagt, ist das hier immer so ruhig? Ja, wir haben eine offene Küche.
Ja.
Du siehst vom Gastraum in die Küche, die Gäste können jederzeit auch in die Küche kommen und ganz viele sagen immer, wir hätten nie gedacht, dass das hier so ruhig ist.
Mhm.
Weil dieses Rumgebrülle und dieses Pfannenschmeißen, also A, muss sich das kein Mensch gefallen lassen, Gott sei Dank.
Ja.
Und B, ist das alles auch ein bisschen übertrieben.
Ja.
Es ist also sicherlich ist eine Küche ein hierarchischer Ort.
Ja.
Ja, ist es. Aber das ist auch in Ordnung so. Und das ist ich bin ein großer Fan von klarer Sprache.
Mhm.
Und auch das kannst du mit Spitzensport vergleichen, nur weil es heißt, Soße jetzt, das ist für viele befremdlich oder verstörend, das hat nichts, aber auch gar nichts mit despektierlicher Anrede oder mit Respektlosigkeit zu tun. Aber stell's dir mal vor, der Jürgen Klopp steht am Spielfeldrand, der sagt auch nicht, könntest du bitte mal den Ball nehmen und dann zu deinem Mitspieler abpassen, damit der eventuell ein Tor schießen könnte. Würdest du das bitte tun?
Ja.
Sondern er sagt, schieß jetzt. Und ich sag halt, Soße jetzt.
Ja, okay.
Ja.
Du bist ja sehr präsent, du bist im Fernsehen in den diversen Formaten zu sehen, du musst deine Sterne halten. Ich habe auch gesehen, du bist durchaus viel unterwegs, auch bei anderen Spitzenköchen. Mhm. So. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Also wie sieht denn überhaupt deine Woche aus? Wie viele Abende habt ihr oder Tage habt ihr
offen? Wir haben 4 Tage offen.
4 Tage, okay.
Wir haben Samstag, Sonntag, Montag zu
und
haben Dienstag bis einschließlich Freitag auf.
Okay, ja, okay. Und die 3 Tage, wo ihr zu habt, sind aber ja sicherlich auch keine 3 freien Tage.
Sollten es natürlich sein, aber sind es oft nicht.
Für dich jetzt mal.
Wenn meine Frau das jetzt hört, dann zieht sie mir die Ohren lang. Okay. Es ist viel zu viel nebenbei, aber es gehört auch irgendwie dazu. Und es ist jetzt auch so eine Zeit, wo natürlich so ein bisschen das Momentum auch auf unserer Seite, auf meiner Seite ist. Und das muss man schon so ein bisschen reiten, die Welle auch.
Machen wir mal kurz einen Switch auf das wirtschaftliche Thema. Was kostet bei dir ein Menü?
355 Euro ohne Getränke.
Okay. Das sind dann wie viele Gänge?
Das sind offiziell 7 Gänge, wo der Leitfaden so ist. Das sind aber vorweg was und hinterher was und dazwischen, dass du 17 Mal was serviert kriegst.
17 Mal? Ja. Boah, okay. Ja. Okay, 355, das ist, ja, okay. Und ich habe, also der Jürgen hat hier an der Bar Folgendes gesagt, er ist ja sehr direkt, mit Sterneküche verdienst kein Geld und je mehr Sterne, desto weniger verdienst.
Das sehe ich gar nicht so.
Okay.
Nee, das finde ich Quatsch. Also ich habe auch neulich irgendwas gelesen, das sind 2 dumme Aussagen in einer.
Grüße gehen raus an Jürgen Wolfskuhn.
Nee, Jürgen meine ich damit gar nicht, ganz und gar nicht. Jürgen ist ein ganz cleverer, guter Kollege, der sehr, sehr viel richtig macht.
Ja.
Also extrem, muss ich neidlos anerkennen, gerade seine Konzepte nebenbei, das Oberst, ja, das Tschechal, ja, das Neue ist ja in den Startlöchern, kennt man noch nicht.
Fogosch.
Wird mit Sicherheit toll, weil der Küchenchef ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir.
Ah, ja.
Das ist großartig und das ist auch Zahn der Zeit. Ich muss aber sagen, das, was ich gesagt habe, zwei dumme Aussagen in einer, da hat einer geschrieben, Fine Dining ist tot. Okay. Also Fine Dining, haben wir gelernt, ist ja schon mal dumm.
Ja.
Und dann noch zu sagen, ist tot, das sehe ich komplett anders.
Ja.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie, ja, wie bei allem im Leben. Die absolute Spitze und die absolute gut gemachte Basis funktioniert. Dazwischen ist es schwierig.
Okay.
Aber ich glaube nicht, also ich kann mir das, ich bin, mein Restaurant ist glücklicherweise dreimal auf Holz geklopft. Am Wochenende beschränkt sich nur auf Freitag, aber immerhin, da haben wir auch Mittagsservice. Ein gutes halbes Jahr im Voraus ausgebucht, dann ansonsten drei bis vier Monate. Also ich habe Plätze zwischen 35 und 45. Wir sind immer voll mit Warteliste. Wir haben auch mal einen Tisch frei, weil, ja, auch das, ich habe jetzt auch letzte Woche gepostet, wir haben heute Abend einen Tisch frei. Das passiert halt, wenn eine Stornierung kommt, ja.
Ja.
Das ist bei uns auch so. Aber ich hatte, kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal einen Tisch frei hatten. Weil diese Tische, da mache ich einen Instagram-Post, dann sind fünf hätte ich dann verkaufen können. Volles Restaurant heißt nicht unbedingt volle Kasse, aber ohne volles Restaurant heißt es auf gar keinen Fall volle Kasse. Ja. Bei mir ist es auch eine Symbiose aus diesen zwei Elementen, die so ein Restaurant ausmacht, nämlich F&B, Food and Beverage. Ja. Und natürlich, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, bei mir kostet das Menü immer 355 Euro.
Mhm.
Ich habe aber diese Add-on Signature Dish Karte. Damit kannst du Gerichte dazu addieren, die du natürlich auch dazu bezahlst. Und dann entscheidet natürlich am Ende des Tages in meinem Portemonnaie, trinkst du eine Flasche stilles Wasser oder trinkst du einen gescheiten Wein?
Ja.
Also F&B. Ja. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das überhaupt nicht bestätigen oder sagen, dass mit dem Sternerestaurant man kein Geld verdient. Das ist völliger Quatsch.
Ich glaube, da wollte der Jürgen ein bisschen
polarisieren.
Nee. Okay.
Aber es gibt viele, die rumjammern. Und ich finde, jammern ist sowieso keine gute Sache. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, die älteste Gastronomieregel der Welt, Lage, Lage, Lage.
Mhm.
Also ich bin schon auch gesegnet durch diese Stadt.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob diese Art von nicht von Küche, sondern ob diese Art von Gastronomie auch funktionieren würde in Bad Sachsa oder in Adenstedt, wo ich herkomme, das lasse ich mal dahingestellt.
Ja.
Weil bei uns, München ist eine attraktive Stadt und die Leute fliegen von Toronto, von Turin, von Tunesien, sage ich jetzt mal, hierher.
Mhm. Ja? Jetzt ist bei dir aber natürlich, wie du gesagt hast, auch in der Regel gut gebucht. Es gibt durchaus auch in München Sterne-Gastronomie, wo du sehr spontan sein kannst oder wo es auch nicht voll ist.
Weiß ich, ja.
Und das ist dann vielleicht was anderes. Also die Auslastung spielt wahrscheinlich auch ihre Rolle, nehme ich mal.
Ja, absolut. Ich bin auch darauf angewiesen, dass der Laden ausgebucht ist. Aber das ist ja und so ist auch das Konzept.
Ja.
Das heißt, ich habe ja damals auch einen Businessplan gemacht. Das, wirtschaftlich gesehen war das ein Startup, was ich gemacht habe. Und ich wurde auch so behandelt.
Okay.
Ja. Das heißt, als ich einen Kredit geholt habe von der ersten Bank und abgeblitzt wurde, die haben mich behandelt, als wenn ich hinterm Hauptbahnhof einen Bubble-Tea-Laden aufmache und haben mich gefragt, wie kommen Sie denn darauf, dass Sie Gäste kriegen?
Ach so.
Und dann sage ich, ja,
da hattest du aber Verlaub, schon
ich habe ja drei Sterne. Ja, aber und dann ist das so dieses Typische, dass das natürlich auch nicht jeder versteht und dass das auch einfach Äpfel und Birnen sind.
Ja.
Aber es wurde dann, und das wurde immer wilder, ne? Ja, wie sind denn die Öffnungszeiten? Ja, vier Tage die Woche. Vier Tage die Woche. Und wann sind diese vier Tage? Also Freitag, Samstag, Sonntag ist klar. Und nee, ich sage, nee, Samstag, Sonntag, Montag ist zu. Wie jetzt?
Uiuiui.
So, und dann hat der mich ausgelacht.
Ehrlich?
Der hat mich ausgelacht. Und ich bin bei der ersten Bank, bin ich abgeblitzt. Und der wahrscheinlich, wenn er ein bisschen das verfolgt hat und nicht komplett fremd ist, wird er sich vielleicht geärgert haben.
Ja.
Aber ich wurde behandelt, als hätte ich die Idee gehabt. Ich weiß es auch nicht. was ich so lächerlich finde, ich möchte damit wirklich keinen auf die Füße treten, aber ich habe neulich mal beim Tollwood gesehen einen Schokodöner.
Schokodöner?
Und da habe ich mir gedacht, welcher Mensch kauft einen Schokodöner? Also
wo
es war so ein Spieß und dann haben die diese Raspel runtergeraspelt und haben die das in so ein süßes Brot reingelegt und dann hast du das Ding gegessen. Und dann habe ich gedacht, da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, weißt du, wenn ich diesen Schokodöner angeboten hätte, dann hätte ich ja verstanden, warum mir keiner Geld gibt. Ja. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Und
Ja, okay, verstehe. Und was dich auch noch vom einen oder anderen Kollegen unterscheidet, du hast ja nur, das meine ich nicht despektierlich, dieses eine Restaurant. Mhm. Es scheint ja auch ein Thema zu sein, dass man dann mehrere Läden aufmacht, so mit der Zeit. Hat das bei dir einen Hintergrund oder ist es einfach eine Frage der Zeit?
Das hat, ich sage nicht nein. Mhm. Ich hätte Lust darauf, allerdings auf ein ganz einfaches Konzept.
Okay, und dann auch ohne Sterne-Ambition.
Ja, absolut. Okay. Also wirklich das beste Wiener Schnitzel, das beste, keine Ahnung, Vitello, Tonato, die besten Rindsrouladen oder sowas. Hühnerfrikassee, Königsberger Klopse. Ja. Aber ich, ganz ehrlich, wir sind nicht mal 4 Jahre auf. Ich habe halt wirklich am Anfang nicht nur wirtschaftlich All-In gemacht, sondern ich habe mich einfach auch mit meiner kompletten Energie und Power und Manpower da reingestürzt und da wäre überhaupt nicht an irgendwas anderes zu denken gewesen. Also das meine ich damit. Ich habe versucht, wirklich an diese Erfolge nahtlos anzuknüpfen. Mhm. Und diese Erfolge waren das Maximale, was du in meiner Branche verdienen kannst, nämlich 3 Sterne. Mhm. So. Und das kannst du nicht sagen, ja, ich mache mal hier diesen Feinschmecker-Tempel auf und dann mache ich nebenbei noch eine Schokodönerbude und irgendwas. Das funktioniert einfach nicht. Also ich bin ein Mensch wirklich, ich gebe dann 100% und wenn ich sage, ich gebe 100%, dann habe ich auch für andere Sachen keine Zeit.
Okay, bevor wir zu unserer Kategorie Fakt oder Fake kommen, komme ich gleich drauf. Du wolltest noch eine Anekdote vom Steckerlfisch erzählen.
Ja, schöne Geschichte, weil das sagt so viel übers Leben aus, wenn man auch fähig ist zu sagen, okay, da lag ich jetzt falsch. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren, das ist locker 10 Jahre her, mit meinem besten Freund irgendwo Fahrrad fahren. Ich glaube, es war am Kloster Andechs.
Ah, ja.
Ich glaube. Es war irgendwie so eine typische schöne Wettertour. So Oberball war alles, was dazugehört. Und natürlich weißt du, wenn du dich da hochquälst, dann gehört auch irgendwann das Weißbier dazu und eine schöne Breze. Und wie gesagt, wir sind hochgefahren, geiler Sommertag und dann gab es einen Steckerfischbude.
Ja.
Ja. Und da war halt so ein Typ dahinter, und das sage ich mit vollem Respekt und nicht irgendwie kleinredend oder abwertend, schon gar nicht. Aber das war so ein Typ, ey, so Typ Webergrill und so dieser Grillmeister vom Schrebergarten. Typ Weber. Aber alles andere als einer so aus meiner Berufszunft.
Ja.
Das war einfach einer, der diesen Steckelfisch gemacht hat. Das war aber kein Professioneller, würde ich es jetzt mal sagen. Und das war eine Situation, die kann ich nachmalen. Ich weiß auch noch genau, wie der Typ aussah. Also ich hätte gerne einen Steckelfisch. Ja, was wollt ihr? Makrele, Renke oder Saibling? Ja, Renke. Okay, gut. Dann sage ich, mach aber nicht so trocken. Ja, klar. Er hat schon so gelacht, weil er wusste natürlich auch nicht, wer ich bin. Ist ja auch, wofür auch? Ja. Ist ja auch völlig irrelevant. So, und wir saßen so auf der Bierbank, so in Sichtweite von diesem Typ, von diesem Steckerfischwagen oder Stand. Und ich habe noch zu meinem Freund gesagt, jetzt brät er mir das Ding tot. Und dann bin ich aufgestanden.
Wolltest du eingreifen?
Dann bin ich aufgestanden. Ja. Wir haben unser Bier gehabt, bin ich aufgestanden, habe gesagt, ich habe gesagt, nicht so trocken. Mhm. Er sagt, da setz dich wieder hin. Ich habe es verstanden. Dann habe ich mich wieder hingesetzt. Dann hat er das noch 3-mal gedreht. Dann habe ich gesagt, ich fress das Ding gleich nicht. Habe ich zu meinem Kumpel. Ne? Der sagt, beruhig dich doch mal, jetzt guck doch erstmal. Ich sage, was soll denn daraus werden? Ne?
Ja.
So, bin ich hingegangen. Ich sage, ich möchte ihn nicht so totgegart haben. Ich weiß, die Leute wollen Fisch immer durch, aber ich möchte, dass der auf dem Punkt ist und saftig ist. Mhm. Setz dich wieder hin. So, das habe ich dann nochmal gemacht. Dann hat er gesagt, jetzt ist dein Fisch fertig. Das war der beste Fisch, den ich jemals von irgendeinem Steckel gekriegt habe.
Der beste?
Der beste.
Okay, das war jetzt ein Plot-Twist, den ich nicht habe kommen sehen.
Und das meine ich damit. Einfach mal die Klappe halten.
Ja.
Und vertrauen, dass es vielleicht einer genauso gut oder in dem Fall sogar besser kann. Weil ich hätte das Ding früher weggenommen und der wäre nicht so toll gegart gewesen. Der war perfekt fertig, weil Untergaren ist genauso scheiße wie Übergaren.
Mhm.
Aber der war total saftig, der war hinreißend gewürzt. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, komm, ich gebe dem Bier aus. Das war der beste Steckerfisch, den ich je gegessen habe. So, dann hat er natürlich sich gefeiert, hat sein inneres Weißwurstfrühstück gehabt und hat gesagt, habe ich ja gesagt.
Ja.
Aber das war so für mich so eine gute Situation. Mein Kumpel sagte, siehst du, hättest mal die Klappe gehalten. Ich sage, ja, aber ich liebe solche Situationen.
Ja.
Und dann musst du halt auch die Eier haben, zu sagen, okay, I'm wrong.
Ja.
Du hast es super gemacht.
Ja, okay.
So, und das ist die Steckerfischgeschichte, die schön ist. Ja,
schön. Ich würde gerne mit dir noch Fakt oder Fake machen. Es geht so, ich habe ein oder ein paar Mythen rund um die Sterneküche und du darfst dann einfach immer sagen, ist das Fakt oder Fake? Ich fange mal damit an. Auch in der Sterneküche wird das Geld mit Getränken verdient. Fakt oder Fake?
Fakt.
Ja?
Ja, ja, absolut.
Auch in der Sterneküche wird das Geld mit Getränken verdient. Ja, also sagen wir überwiegend.
Wird das überwiegend mit Getränken verdient? Nee, nicht überwiegend, weil dann wäre das Konzept ja auch falsch. Dann hätte ich meinen Menü falsch bepreist, dann hätte ich den Wareneinsatz zu hoch. Aber es wird, du kannst da natürlich an deiner Maximierungsschraube drehen. Mhm. Also es wird, ich würde vielleicht nicht sagen, auch in der Sterne-Gastronomie wird das Geld mit den Getränken gemacht, sondern in der Sterne-Gastronomie wird auch Geld mit den Getränken verdient. Ja, okay, ja? Also gut. Das definitiv.
Ja, okay.
Fakt.
Ja, okay. Ja, aber es gibt ja
in Anführungsstrichen.
Fakt
in Klammern.
Fakt in Klammern, okay. Nee, passt. Man wird im Sterne-Restaurant nie satt und das gehört auch so.
Das
Fakt
ist oder absolut, Fake? Das ist Fakt der, oder das ist, ich hab's gewusst, dass diese Frage kommt. Das ist der größte Bullshit. Und ich kann es dir sagen, ich bin neulich Leuten hinterhergelaufen. Ich stand draußen vor der Tür meines Restaurants, Freitagnacht, und habe eine Jacke angehabt. Die Leute konnten mich also nicht als Koch identifizieren, weil ich meine private Jacke drüber hatte. Mhm. Und da sind drei sehr junge Menschen vorbeigelaufen. Mhm. Ich sag mal so zwischen 17 und 21. Mhm. Und haben gesagt, hier, das ist hier diese Drei-Sterne-Bude und bla bla bla. Und da wirst du ja eh nicht satt. Mhm. Da bin ich hinterhergelaufen und habe gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das
hat greiflich geworden.
Das habe ich noch nie erlebt.
Ja.
Und das ist der größte Bullshit. Und da würde ich, jeder, der zu mir kommt und nicht satt wird, dem gebe ich seinen Menüpreis zurück. Ja. Das ist der größte Quatsch. Du hast selber gesagt, wir haben uns beim Wolfgruber getroffen.
Ich habe ja auch nicht gesagt,
dass ich so sehe. Ich bin noch niemals, und ich gehe sehr, sehr viel selber so essen, ich bin noch niemals auch nur annähernd nicht satt geworden.
Nein, weil Jürgen geht man nicht hungrig.
Die ganze Summe derer Kleinigkeiten, die es dann hinterher sind, die ist so viel, dass es eher eine Aufgabe ist für den Körper, für den Organismus. Und ich versuche immer, wenn es geht, Mittagsessen zu gehen.
Okay.
Wir haben uns auch beim Mittagessen
getroffen,
weil ich das abends viel zu belastend fände und nicht pennen kann.
Ja.
Weil das so viel Essen ist.
Ja.
Das ist so viel, wenn du das alles auf einen Teller legen würdest. Mhm. Das ist abartig. Die Masse ist eigentlich viel zu viel von dem, was gut tut, was du brauchst, um satt zu sein, was du brauchst für deinen Kalorienhaushalt. Das ist der größte Quatsch und die größte Urban Legend, die es nur gibt.
Gut, sehe ich auch so und habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, dass es so ist, aber ja, es gibt halt einfach diesen Mythos.
Nee, weil das ist wirklich ein Blödsinn und das entlarvt dich sofort als jemand, der echt keine Ahnung hat, weil diese Erbse unter der Glosche, das ist ja wirklich einfach Quatsch, noch nie da, selbst wenn du wirklich winzigste Kleinigkeiten hast.
Mhm.
Ja? Es gab in diesem El Bulli, das ist dieses Molekularrestaurant in den Anfangs 2000ern, da war ich 2007 essen, da gab es 57 Gänge. Natürlich waren die winzig, ja? Natürlich waren die winzig, aber krieg mal 57 mal was zu essen, das ist extrem viel.
Ja, das klingt jetzt eher anstrengend. Ja.
So.
Okay. Dresscode ist im Drei-Sterne-Laden immer Pflicht, ohne Sakko ist man fehl am Platz. Fakt oder Fake?
Gibt es? Aber muss ich ganz klar auch ein bisschen ausholen. Bei mir auf gar keinen Fall. Also ich finde, es gebietet der Anstand, dass man nicht in Badehose und Flipflop kommt. Das finde ich, das mache ich aber auch nicht, wenn ich zu dem Spießladen gehe, wo ich heute Mittag war. Weil das finde ich, das mache ich nicht.
Ja.
Also ich würde auch nie auf die Idee kommen, in kurzer Hose zum Frühstück zu gehen im Hotel oder sowas. Das ist nicht mein Ding. Das mache ich einfach nicht.
Das macht man nicht.
Ja, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Weil ich möchte das. Ich fühle mich so nicht wohl.
Ja.
Ich möchte, dass der Gast sich wohlfühlt.
Ja.
Und ich würde keinen rausschmeißen, der ein Band-T-Shirt anhat. Ich würde so nicht essen gehen, aber ich möchte, dass der Gast so kommt, wie er sich wohlfühlt, weil ich möchte dem Gast eine schöne Zeit geben. Es gibt aber, und deswegen sage ich Fakt und Fake in gleicher Weise, ich bin schon in Monaco in einem Restaurant gewesen. Monaco und Nizza ist ja um die Ecke. Wir hatten eine Tagung von einer Köchevereinigung namens Le Grand Table du Monde. Das heißt, übersetzt, es ist ein französischer Satz, Le Grand Table du Monde heißt die großen Tische dieser Welt.
Mhm.
Und es ist eine französisch geprägte Restaurantvereinigung mit internationalen Mitgliedern, also auch wir.
Ja.
Und da waren ganz viele Kollegen dabei. Alle, die an diesem Abend in das Restaurant in Monaco gehen wollten, hatten drei Sterne. Und ein Drei-Sterne-Koch hatte keine Krawatte dabei.
Mhm.
Und der musste, und das ist so peinlich, dem mussten sie dann, haben gesagt, sie kommen hier ohne Krawatte nicht rein.
Mhm.
Hat selber drei Sterne.
Mhm.
Und dann werde ich das nie vergessen. Dann haben sie diesen Spießrutenlauf komplett zu Ende zelebriert, indem sie gesagt haben, aber wir haben für solche Fälle an der Rezeption eine. Und
wirklich?
Dann haben sie dem armen Kerl, großgewachsener Niederländer, sah top aus, schwarzen Anzug, schwarze Loafer, schwarzes Hemd, ein Top-Gürtel, sah wirklich schnieke aus. Den haben sie dann so eine knallrote Harry Weinfurt Showmaster-Gedächtniskrawatte geholt, wo du aussahst wie der letzte Trottel und damit durfte er dann rein.
Oh.
Also deswegen ist es Fakt und Fake gleichermaßen. Okay.
Also bei dir ist es Fake.
Bei mir ist es kompletter Fake.
Ja, okay. Ohne Social Media und Medienpräsenz kannst du heute kein Top-Restaurant mehr füllen. Fakt oder Fake?
Auch beides. Okay. Es geht viel schneller.
Wie wichtig oder wie groß war der Push von deiner TV-Präsenz jetzt zuletzt mit Melzer?
Es geht. Ich hatte vorher schon über 130.000 Follower. Also okay. Das ist eine. Ich bin ja nicht bekannt durch Fernsehen oder für Fernsehen, sondern ich bin ja in einer Szene. Das muss man auch immer verstehen. Ja? Die Leute interessieren sich ja aus der Szene. Also ich glaube nicht, dass deine Nachbarin, wenn sie damit nichts am Hut hat, mich kennt. Ja? Überhaupt nicht. Das muss ja auch nicht sein. Das ist natürlich schon eine Bubble. Ja? Und es gibt eine Szene dafür und es gibt eine Gemeinschaft, eine Community, die sich dafür interessiert. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Blase bin ich ein bekannter Kopf oder bin ich ein bekanntes Gesicht.
Ja.
Und es gibt genug Menschen und das ist mir auch recht und völlig egal, gleichermaßen. Also ich kann, sagen wir mal so, ich kann sehr gut im Hirschgarten sitzen, ohne dass ständig einer ein Foto machen will. Ja? Und das ist bei manchen TV-
Das kann der Melzer nicht, ne?
Wollte gerade sagen, ja. Ich schätze den Tim über alle Maßen, aber der kann das nicht. So, und jetzt musst du entscheiden, wer vielleicht der bessere Koch ist. Aber das ist egal, darum geht es auch nicht, ja? Und jeder bedient sein Klientel und das ist völlig okay.
Ja, ja, klar. Welchen einfach umsetzbaren Tipp kannst du Hobbyköchen geben?
Einfach machen. Die meisten machen eine Wissenschaft draus und für Geschmack gibt es keine Mathematik, sagt mein Schwiegervater immer. Und ich finde, die meisten scheitern, weil sie es nicht probieren.
Ja.
Und ich finde, auch das ist ja so eine Sache. Natürlich sagen Leute zu mir, wir können dich ja nicht einladen, für dich kann man ja nicht kochen. Das ist so Quatsch und so schade gleichermaßen, weil ich happy bin, wenn sich einer die Mühe gibt und die Zeit nimmt, was zuzubereiten. Aber ich erwarte einfach, und das erwarte ich von mir, das erwarte ich von dir, wenn du mich einlädst, und das erwarte ich in jedem Laden, ob das jetzt ein Spießladen ist oder ein Schokodönerladen, dass er beste Produkte einkauft und sich einfach Mühe gibt. Es gibt dir auch was zurück, das ist ja eine schöne, entspannende Tätigkeit auch. Aber du musst dir halt ein bisschen Mühe geben, du musst ein bisschen Fokus nehmen und du musst dich ein bisschen konzentrieren, du musst dir ein bisschen Zeit investieren.
Du kochst ja wahrscheinlich auch für berühmte Menschen. Wen hast du schon so bekocht?
Ja, das ist mir völlig wurscht, ehrlich gesagt. Wir haben mal 12 Personen Paris Hilton abgesagt, weil wir ausgebucht waren.
Echt?
Ja, das ist mir völlig Latte, wirklich, total. Und ehrlich? Im Gegenteil, die sind manchmal so kompliziert. Also mir ist Oma Erna, die sagt, ich freue mich darauf und spare mir das vom Munde ab, dass ich mir das mal erlauben darf. Mhm. Und ich zelebriere nicht diesen Abend, sondern diesen Tag. Ich weiß den ganzen Tag, dass ich da heute Abend hingehe. Ich bin ein bisschen aufgeregt, was ziehe ich an? Und ich überlege genau, was esse ich zum Frühstück, damit ich heute Abend genug Hunger habe, weil es eben mehr ist als die Erbse unter der Glosche. Und die ist mir viel lieber als irgendwelche Leute, die dann sagen, ja, aber kein rechtsdrehender Joghurt und dies nicht und das nicht. Und du, natürlich kommt mal ein Fußballer und natürlich kommt mal irgendwie, was ich schön finde, ich koche am allerliebsten, wenn du mich so fragst, für Familie, für meine engsten Freunde und natürlich für tolle Kollegen. Und ich habe sehr viel, wir haben so eine Wand in der Küche, die lasse ich unterschreiben von Köchen, von guten Kollegen. Das ist für mich eine Ehre, wenn die kommen. Und das ist für mich viel mehr wert, als wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, Frau Hilton war da.
Okay. Aber ist das Restaurant Promi-Magnet?
Nein, nee? Ist es nicht, weil die gehen meistens gar nicht so essen. Muss man echt sagen. Also ich kenne, es ist nicht so, nee.
Okay. Ja, gut.
Und die sind es auch nicht gewohnt, glaube ich, dass sie 4 Monate im Voraus reservieren müssen.
Das wollte
ich
sagen.
Wenn es voll ist, ist es voll. Wenn es voll ist, ist es voll.
Die sind es, glaube ich, eher gewöhnt, anzurufen und immer noch einen Platz zu kriegen. Und wenn das halt nicht geht, dann, ja, okay. Jan, das würde mich noch interessieren jetzt zum Abschluss. Du hast 3 Sterne und das mehr geht ja nicht in der Spitzenküche, also nicht, dass ich zumindest wüsste. Was sind noch deine Ziele, was sind noch deine Pläne?
Happy sein. Das klingt so einfach, ne? Aber das ist es nicht. Das ist ein sehr, sehr anstrengender Beruf, der auch fordert. Und den musst du einfach auch mit Leidenschaft und Lust machen. Und ich liebe meinen Job. Und wenn das aufhört, dann müsste ich mir große Gedanken machen. Weil wenn du dich selber nicht motivieren kannst und selber keinen Spaß und Freude hast, dann kannst du nicht für andere Leute was Tolles machen und dann kannst du kein Team mitreißen und motivieren.
Ja.
Und deswegen, ich möchte mir einfach selber dieses Feuer bewahren, um jeden Tag den Ofen anzuzünden, um das zu machen, was ich mache.
Ja, okay. Ein schönes Schlusswort. Jan, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank bis hierhin schon mal. Das war kurzweilig, das war unterhaltsam, danke, aber auch lehrreich. So soll das auch sein.
Danke.
Zum Ende ist bei uns immer das Ritual, dass du die nächste Person erraten darfst, die hier Platz nehmen wird.
Okay.
Und ich habe ein Foto dabei und auch 3 Fragen. Das Foto ist hier, das ist diese Frau. Manche werden sie jetzt auch schon erkennen. Die ist durchaus auch mal eine Zeit lang sehr präsent gewesen in den Medien. Ich habe aber auch 3 Tipps für dich dabei, um ihr auf die Schliche zu kommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt thematisch wirklich ein 180-Grad-Schwenk, den wir dann zu ihr hin machen.
Ich kann mich jetzt nur in die Nässe setzen. Wurde ich erraten?
Du wurdest erraten, wer hatte nochmal einen Jan erraten? Die Antje Boetius, genau. Ja, zumindest deine Profession.
Okay.
Und dann mit Hilfestellung auch du.
Okay.
Ja. Mhm. Aber ist absolut kein Muss. Es geht ja auch eher darum, was ist für, ja genau, also wer ist sie so vom Hintergrund her? Also Tipp 1, Ethik ist für sie kein Schulfach, sondern ihr Beruf.
Mhm.
Tipp 2, das ist tatsächlich auch was wir besprochen haben. Wir haben nämlich, Disclaimer, das schon mittlerweile aufgenommen, tolles Gespräch. Tipp 2, sie ist ständige Zielscheibe rechtspopulistischer Medien.
Mhm.
Und Tipp 3, sie war während der Pandemie sehr präsent, weil sie von 2020 bis 2024 Vorsitzende des Deutschen Ethikrates war.
Ja, das müsste man kennen. Also shame on me, aber ich kann ja, dir keinen Namen nennen. Tut mir leid.
Müssen nicht, oder, Kilian? Sie, oh, Kilian hat sie auch nicht gekannt. Okay. Nein, also wer ist es? Das ist Alena Büchs.
Toll.
Und wir hatten es ja gerade im Prinzip jetzt schon ganz gut umrissen. Ist einfach Ethikerin. Mhm. Und wir sprechen über ethische Fragen. Zum Beispiel fand ich ganz interessant, es gibt so klassische Fragen der Ethik. Mhm. Und eine ist eben das Szenario, du hast eine Flugzeugentführung. Mhm. Da sind 250 mhm. Leute an Bord. Und dieses Flugzeug steuert jetzt zum Beispiel auf ein vollbesetztes Stadion zu. Mm-hmm. Darfst du das jetzt abschießen? Mm-hmm. So. Mm-hmm. Über solche Fragen macht sich...
Da gab es mal einen tollen Film, ne?
Ja.
So ein bisschen über das, wo du selber miturteilen kannst und dann gab es ein Plädoyer von für genau. die eine Seite und so für die andere Seite.
Gerichtsfilm,
ja, ne? Das habe ich ja. auch gesehen, war, ja. war echt spannend.
Richtig, genau.
Also umso tiefer du dich reindenkst, was willst du machen? Ne? Also ich weiß, was du meinst. Entweder wir lassen das Stadion sterben oder wir lassen eben. Das Flugzeug sterben.
Und
oder
es gibt kein richtig und falsch. Ja. Ne? Und trotzdem musst ja. du eine Entscheidung treffen. Ja. Und das ist Thema unseres Gesprächs hier mit der Alena auch darüber. Aber wir reden eben auch darüber, wie man so mit Wissenschaft Skeptikern mhm. umgeht, damit hat sie halt leider sehr viel zu mhm. tun und so weiter. Also das gibt es nächsten Monat hier an der
Bar. Ja, spannend, höre ich mir an.
Sehr gut. Jan, ganz herzlichen Dank an dich. Schön,
Dankeschön.
Dass du da warst.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht und danke, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Nah, Neugierig und Negroni.